Schön.
Danke für euren schönen Gesang. Ich weiß es sehr zu schätzen. Wer ist denn heute von euch das allererste Mal hier bei uns im Gottesdienst? Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz eure Hand hochheben. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr sie kurz oben haltet, gibt der Dominik euch noch eine kurze Broschüre. Da könnt ihr einfach ein bisschen lesen, wer wir sind, was wir so machen. Genau. Einfach die Hand kurz hochhalten, falls ihr noch keine habt, dann kommt er vorbei. Herzlich willkommen, genießt den Gottesdienst, genießt die Zeit hier. Gott lebt und Gott ist gut. Amen. Und Miri und ich, wir waren ungefähr 10 Tage in den USA und haben da eine wunderbare Zeit gehabt, waren für die Gemeinde dort, haben dort verschiedene Leute auch besucht und haben einfach wieder auch Gottes Treue in großen und kleinen Dingen gesehen und es begeistert mich. Gott ist gut. Und der letzte Gottesdienst, bevor wir weggeflogen sind, da haben wir in so einer Gruppe gedient und es war so schön, weil einfach die Gegenwart Gottes in diesen Raum kam und einfach Leute geheilt hat. Gott hat Worte der Erkenntnisse gegeben, Eindrücke, was er heilen möchte. Und dann waren verschiedenste Leute da. Und Gott kam einfach so mit seiner Kraft, hat Leute gesund gemacht. Die waren dann am Ende, also so viel stand nur noch da, haben so geweint. Und wir mussten dann zum Flughafen losgehen und da stoppen und so. Aber das war so schön, weil man einfach gemerkt hat, hey, Gott liebt Menschen, Gott liebt dich. Amen. Und eine der bewegendsten Geschichten, die ich diese Woche dort gehört habe, ist von einem Freund von uns. Die haben ihr zweites, die waren schwanger mit ihrem zweiten Kind. Und am Tag vor der Geburt sitzen sie in einem Gottesdienst, eine Gemeinde, aber die ziemlich zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich groß, also in einem Gottesdienst, wo ungefähr 5.000, 6.000 Leute sitzen. Und der Pastor ruft seine Frau raus, die schwanger ist, und sagt zu ihr, hey, dein Kind wird sein wie der Prophet Jeremia, wird eine Stimme haben zu den Nationen, aber seid vorsichtig, der Feind will quasi die Stimme dieses Kindes rauben. Ihr sollt einfach wachsam sein. Und über die Nacht kriegt sie die Wehen, am nächsten Tag geht sie ins Krankenhaus und sie kommen dort an und es ist ein Riesennotfall, sie wissen nicht, was ist. Man sagt ihm nur, er kann nicht mit, sie wird sofort weggenommen, Not-OP, ich gehe nicht in die Details. Das Kind wird geboren und es hat keine Hirnaktivität mehr da. Es ist klar, es kann nicht, es ist total geschädigt, das Kind. Und es ist klar, entweder dieses Kind, wenn es überhaupt überlebt, wird es nur mit Gehirnschaden überleben, wenn es überlebt. Und man bringt es sofort weg in eine Notstation, wird 3 Tage runtergekühlt, 72 Stunden auf Eis. Und die beiden, sie hat es so erzählt, die Mutter, wir saßen mit ihr im Restaurant. Und sie hat so gesagt, sie wusste, immer wenn sie diese Berichte gehört hat, es geht nicht um mein Kind. Weil man denkt sich, ja, das muss so auf, der Vater war, der war herausgefordert. Sie hat nicht viel mitbekommen, sie wusste, die reden nicht von meinem Kind, wenn sie immer diese Fakten gehört hat. Weil dieses prophetische Wort, das war für sie so real, was Gott zu ihr gesagt hat, dass dieses Kind leben wird, dass es eine Stimme haben wird, dass es sprechen wird, dass sie einfach das Gott vorgehalten haben über alle 3 Tage. Und nach 3 Tagen haben sie das Kind untersucht. Es ist kein Schaden da, nichts. Und die ganzen Ärzte, Amen, wissen nicht, wie das funktioniert. Die haben gesagt, sie haben das noch nie erlebt. Das ist der beste Fall, den sie jemals gesehen haben. Sie können sich das nicht erklären. Es war so schön. Wir saßen im Restaurant. Wir sind jetzt die Tränen gekommen. Hey, Gott ist gut. Amen. Und unserem König ist nichts unmöglich. Egal, wo du heute stehst, dem Glaubenden, der sein Vertrauen auf Jesus richtet, dem ist alles möglich. Alles. Alles. Es gibt nichts, was für deinen König zu groß ist. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, ist der auch nicht weit weg. Der ist heute Morgen hier und du kannst sagen, wenn es dich gibt, wenn das stimmt, dann kannst du in mein Leben kommen, dann komm in mein Leben und mach auch mein Leben neu. Gott ist da für alle, die ihn anrufen. Amen. Amen. Und wie Basti gesagt hat, nächste Woche wollen wir unseren Freunden und Menschen aus unserem Umfeld, die sollen das hören. Der Gottesdienst ist wirklich so konzipiert nächste Woche, dass es einfach ist. Wir machen eine recht kurze Lobpreiszeit, einen kurzen Film, so wie es aussieht, eine kurze Botschaft, wo einfach die Leute hören, um was es eigentlich geht. Und wir wollen, dass Menschen diese Hoffnung hören und mitbekommen, die wir haben. Heute schließen wir vorerst, wir schließen sie nicht ab, aber heute ist der letzte Block. Wir sind gerade in der Serie über eine Endzeitserie. Und wir schließen heute das erstmal ab. Nächste Woche ist dann mehr evangelistisch für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für unsere Freunde und Bekannten. Dann der 22., der letzte Gottesdienst. Da möchte ich euch sowas für die Weihnachtspause mitgeben. Und dann machen wir irgendwann, also irgendwann im neuen Jahr weiter, jetzt nicht spät im neuen Jahr, aber im neuen Jahr. Ich weiß nicht, der erste Gottesdienst soll wahrscheinlich auch ein bisschen anders sein. Aber jetzt schließen wir heute erstmal das Thema ab. Nochmal die Erinnerung, ihr könnt euch die Serien, die Predigten nachhören, die ihr nicht gehört habt, als ihr nicht da wart. Ich möchte einfach nochmal so einen Rückblick machen über die letzten Wochen. Die Skripte sind alle online, aber folgende Gedanken, geht da einfach nochmal mit. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen einfach, so wie gerade in diesem Zeugnis gehört, uns begeisterst von deiner Größe, deiner Liebe und deiner Herrlichkeit. Jesus, du bist wunderbar und einzigartig und niemand ist so wie du. Und Herr, wir danken dir, dass du der kommende König bist, der regieren wird und der Frieden bringen wird auf dieser Erde. Herr, wir begehren deine Herrschaft. Wir begehren es, dass du Gerechtigkeit bringst. Herr, du bist der Einzige, der echte Gerechtigkeit bringen kann. Herr, das ist, was wir begehren, das wollen wir sehen. Und Herr, heute Morgen wollen wir, dass dein Wort läuft und dass du uns weiter zu uns sprichst. Du weißt, du kennst jeden Einzelnen hier, du weißt, was jeder braucht, wo jemand Ermutigung braucht, wo jemand Trost braucht, wo jemand Stärkung braucht. Und ich bete, dass du dieses Wort heute Morgen nimmst, um Offenbarung zu schenken, um Einsicht zu schenken und uns am inneren Menschen zu stärken. Und wir sagen, nichts, auch rein gar nichts, darf dein Wort stehlen, sabotieren oder rauben im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Wie schon gerade gehört, Jesus kehrt zurück, Rückblick, um die Erde zu regieren. Er wird echten Frieden bringen, echte Gerechtigkeit bringen. Über keine Generation schreibt die Bibel mehr, als über die Generation, die genau das erleben wird. Wir haben darüber gesprochen, dass die Bibel über Dinge spricht, Informationen hat über die Generation, die erleben wird, dass Jesus zurückkehrt. Und es gibt Dinge, die können wir wissen und es gibt Dinge, die sollen wir wissen. Es ist ein Trugschluss für die unter euch, die schon lange mit Jesus gehen, dass das Buch der Offenbarung ein Buch mit 7 Siegeln ist. Wir sollen verstehen, es gibt Dinge, die wir verstehen können und verstehen sollen. Gott bereitet seinen Leib, seine Familie, seine Kinder vor für die Zeit, wenn er zurückkehrt. Amen? Amen. Jesus, haben wir gesprochen, wird die Welt regieren mit all denen, die ihn lieben und die diese Welt überwinden. Seine Braut, so nennt er alle, die zu ihm gehören. Er beschreibt sich manchmal wie ein Bräutigam und uns wie seine Braut, manchmal wie ein Vater und uns wie seine Kinder. Seine Braut. Wir, seine Kinder, werden makellos sein, tadellos, ohne falsch. Wir werden vollkommen sein, wie unser Vater vollkommen ist. Amen. Das ist so unerreichbar, dass Gott das Werk in dir begonnen hat und erst vollenden wird. Unsere Aufgabe ist zu sagen, Herr, ich möchte werden wie du, verändere mich, verwandle mich in dein Abbild. Aber unsere Aufgabe ist auch zu wissen, dass er das Werk begonnen hat und er das Werk vollenden wird. Nicht du und nicht ich. Amen. Wir haben darüber gesprochen, wie das geschieht, indem wir aus seinem Wort leben, indem wir das Wort bewahren, indem wir uns das Wort vor Augen halten, indem wir uns auf das Wort Gottes ausrichten. Wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, seine Wahrheit zu lieben, weil Jesus selber die Wahrheit ist. Und Jesus sagt, ich wünsche mir Menschen, die zu mir stehen, die zu meinen Worten stehen und die sich für mich nicht schämen. Menschen, die mir loyal sind. Menschen, die mein Wesen, das, was ich sage, bejahen und dafür einstehen. Jesus definiert Liebe. Er sagt, wer meine Worte bewahrt, wer sie sich vor Augen hält, wer sie für richtig hält, wer danach lebt, liebt mich. Johannes 14, 23, 24. Wer das nicht tut, liebt mich nicht. Wer sagt, ich liebe Jesus, aber sein Wort, seine Weisungen, seine Gebote nicht umarmt, nicht bejaht, liebt ihn nicht, auch wenn er das Gefühl hat, dass er Jesus ganz dufte findet. Amen. Es geht um mehr als Jesus dufte zu finden, obwohl Jesus wirklich fantastisch ist. Menschen werden gegen Jesus sein, haben wir gesprochen. Und Jesus wird das zulassen, obwohl es sein Herz bricht. Obwohl Menschen die Herrlichkeit Gottes, die Güte Gottes erleben werden in dieser Generation. Und niemals wird die Herrlichkeit Gottes mehr sichtbar werden als in der Generation, die die Rückkehr Jesus erleben wird. Bevor Jesus zurückkehrt, wird seine Familie, seine Kinder, seine Braut in einer Herrlichkeit und einer Vollmacht sein, wie die Erde es niemals zuvor gesehen hat. Amen. Das Buch der Apostelgeschichte ist nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Es wird keine Krankheit geben, die vor Jesus bestehen können wird. Viele Propheten über den letzten 20 Jahren haben gesehen, es kommt eine Zeit, wo da hat jemand damals eine Fernsehsendung gesehen und er hat gesehen, wie der Nachrichtensprecher gesagt hat, no news, but good news. Und dann hieß es, es gab keine Krankheit, die bestehen konnte vor dem Namen Jesus. Die ganze Erde wird die Herrlichkeit von Jesus sehen. Am Ende der Tage, heißt es, werden die Menschen umkehren zur Güte des Herrn. Jeder wird sehen, wie wunderbar, wie herrlich, wie glorreich, wie mächtig dein Gott und mein Gott ist. Aber Menschen werden dazu dennoch Nein sagen. Das ist ein Fakt. Und das wird Jesus zulassen. Jesus wird zulassen, dass Menschen ihn nicht wollen und dass Menschen die Finsternis und die Lüge mehr lieben als ihn. Jesus sagt, es werden sogar Menschen aufstehen aus eurer Mitte, die eine Art und Weise lehren werden, um Menschen so reden, dass ihre Begierden erfüllt werden. Dinge, die in der Finsternis sind, Dinge, die Jesus falsch nennt, werden sie lehren aus der Gemeinde heraus und sie werden viele Menschen hinter sich herziehen. Und Jesus wird zulassen, dass Menschen die Finsternis, die Lüge und die Dunkelheit mehr lieben als ihn. Es bricht sein Herz, aber Jesus möchte echte Liebhaber haben. Menschen, die nicht gezwungen sind, ihn zu lieben. Menschen, die ihn nicht lieben, weil er stärker ist oder mächtiger ist, sondern Menschen, die ihn lieben, weil sie ihn lieben. So wie jedes Paar. Du möchtest nicht, dass deine Frau oder dein Mann dich liebt, weil er es muss oder weil du viel Geld hast oder mächtig bist oder irgendwie der Stress größer wäre, wenn ihr euch trennt. Nein, du möchtest in einer Beziehung sein, weil der andere dich liebt und begeistert ist von dir. Amen. Falls nicht, kannst du gerne in Seelsorge kommen. Offenbarung sagt uns, dass keiner zufällig mit Jesus sein wird und keiner wird zufällig gegen Jesus sein. In dieser Zeit wird jeder bewusst mit Jesus sein oder jeder wird bewusst gegen Jesus sein. Und Dreh- und Angelpunkt ist Wahrheit. Es geht um die Wahrheit, wer Jesus ist. Es geht um die Wahrheit, wie Jesus ist, was Jesus tut. Und daran werden Menschen Anstoß nehmen. Wir haben ganz viele Themen. Mark hat darüber gepredigt, Dunja hat darüber gepredigt. Wahrheit ist der Dreh- und Angelpunkt. Jesus ist die Wahrheit. Und die Frage, ob du Wahrheit mehr liebst als Lüge. Und die große Täuschung wird kommen, indem Menschen aufstehen, Bewegungen aufstehen, die Lüge predigen und damit Menschen locken, weil sich das gut anhören wird, aber nicht dem entspricht, was Jesus zu sagen hat. Und das, was Jesus zu sagen hat, ist immer besser. Amen. Auch wenn man es manchmal im ersten Augenblick nicht sieht. Heute möchte ich mit euch ganz kurz über entscheidende, umkämpfte Wahrheiten sprechen, die entscheidend sein werden in den Generationen, in den Jahren, vielleicht Jahrzehnten, wir wissen nicht. In der Zeit, die vor uns liegt, und heute hat es schon begonnen, sind diese Wahrheiten umkämpft und es ist wichtig, dass wir ein klares Bild darüber haben. Vorsicht, Falle habe ich es genannt, aber Gott ist ein guter Trainer, Gott ist ein guter Vater, Gott spricht zu uns und ich möchte, dass ihr diese Themen euch anhört, dass ihr es schon ein erstes Mal gehört habt, vielleicht ein zweites Mal. Ihr könnt euch das online alles nochmal durchschauen. Ich habe so viele Bibelstellen auf diesem Skript, ich lese euch die gar nicht alle vor. Aber eine Grundfrage, die umkämpft sein wird, ist, wer ist eigentlich Jesus? Er ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Er ist König, Retter und Richter. Und zu Richter möchte ich eins sagen. Ich habe es die letzten Wochen schon mal angedeutet. Jesus, dieser Retter, von dem wir gerade gehört haben, der zu dieser Mutter sagt, einen Tag davor, hey, dein Kind wird eine Stimme zu den Nationen sein, aber wache darüber, der Feind möchte dieses Kind rauben. Dieser Jesus, der so wunderbar, glorreich und herrlich ist, der darum sich kümmert, dass Diana einen Adventskalender, einen Adventskranz vor der Tür hat, fantastisch. Das ist dieser Jesus, der sieht genau, wer du bist. Dieser Jesus, der dich gefunden hat, der dich gesucht hat, der für dich ans Kreuz gegangen ist, der für dich gestorben ist, weil er dich ohne Ende liebt. Dieser Jesus wird eines Tages die Erde richten. Und wenn du ins Buch der Offenbarung schaust, wird Gott alle Menschen, die ihn nicht wollen, richten. Und es heißt, Menschen werden daran Anstoß nehmen. Ich möchte dich nochmals ermutigen, dass du dich mit Jesus versöhnst, dass du an den Jesus glaubst, den dir die Bibel vorstellt und nicht an den Jesus, den du dir zusammenschusterst. Amen. Wir glauben an den Jesus der Bibel. Wir glauben an den Jesus, der das Wort Gottes ist und der das Wort Gottes offenbart ihn. Jesus ist Richter. Und es heißt, viele Menschen in Offenbarung werden ihn fluchen, wenn er die Erde richtet, weil er die Erde richtet. Und dann heißt es, wer wird Anstoß nehmen? Und Gott lädt uns ein, dass wir nicht von denen sind, die Anstoß nehmen. Was ist Gottes Wille? Dass keiner gerichtet wird und keiner verloren geht. Aber die, die in freier Entscheidung sich gegen ihn entscheiden, wird Jesus richten und er möchte, dass wir keinen Anstoß daran nehmen. Amen. Wer ist Jesus? Der einzige Weg zu Gott. Johannes 14, 16. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Immer mehr gibt es Entwicklungen, wo man sagt, Jesus ist auch ein Weg. Und ich rede nicht davon, dass es Leute erzählen, die nichts mit Jesus zu tun haben. Ich rede von Gemeinden, von Kirchen, von Bewegungen, die sagen, Jesus ist auch ein Weg, aber er hat ja für alle bezahlt. Er hat für alle bezahlt, das stimmt. Aber er ist der Weg. Ohne Jesus keine Vergebung. Ohne den stellvertretenden Tod von Jesus keine Vergebung für dich und für mich. Amen. Jesus war wirklich tot und ist wirklich auferstanden. Ich fasse alles zusammen. Es wird etwas kommen, wo all diese kontroversen Wahrheiten leicht angepasst werden. Und das ist das Gefährlichste, wenn etwas nicht völlig daneben ist, sondern so knapp daneben. Wo Jesus auch gut ist, wo er auch eine Stimme ist, vielleicht ein Prophet ist, ein guter Mann, aber er ist nicht gestorben oder nicht auferstanden. Also kleine Details werden abgewandt. Es ist wichtig, dass du weißt, Jesus, das ist das Glaubensbekenntnis der alten Kirche schon. Er ist gestorben und auferstanden. Der Geist des Antichristen, so nennt es die Bibel, das möchte ich euch, mir mit euch anschauen, wenn ihr aufschlagt, 1. Johannes 2, 18 und 22 und dann 4, 2 und 3. Also 1. Johannes 2, 18, 22 und 4, 2 und 3, da lesen wir Folgendes. Kinder, es ist die letzte Stunde, schreibt er schon vor 2000 Jahren. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sagt Johannes vor 2000 Jahren. Dann sind wir jetzt in der letzten Minute der letzten Stunde. Selbst wenn es noch 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 Jahre sind. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Ganz interessant. Johannes schreibt, Menschen gehen von uns aus. Er schreibt an die Gemeinde, Menschen kommen aus unserer Mitte heraus, werden Dinge erzählen, die nicht der Wahrheit entsprechen, aber sie waren nicht von uns. Ich springe, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Da heißt es, jeder, der leugnet, dass Jesus der Retter, der Messias ist, der Geist, jeder, der das leugnet, das ist dieser Geist, in Anführungszeichen, der Jesus widersteht. Ganz wichtig, Anti im Griechischen heißt nicht nur gegen. Also man kennt es ja im Deutschen, du bist Anti das, Anti das. Unsere Generation ist völlig voll von Anti. Ist ja auch gut, gegen manche Sachen zu sein. Aber Anti heißt auch anstelle von. Also dieser Geist ist der Geist, der gegen Jesus ist. Aber es ist auch dieser Geist, diese Haltung, die sich anstatt Jesus präsentiert. Die anstatt, dass du dich an Jesus hängst, hängst du dich an den Bluff. Habt ihr das? Anti ist nicht nur dagegen, sondern auch anstatt. Jeder, der leugnet, dass Jesus der Erretter ist, das ist dieser Geist, der gegen Jesus ist oder sich an die Stelle von Jesus setzt. Jeder, der den Vater und den Sohn leugnet und auch die Beziehung, dass es Vater und Sohn gibt. Vater, Gott Vater ist Mensch geworden im Sohn. Wir haben einen dreieinigen Gott. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Daran gibt es nichts zu rütteln. Amen. Das Glaubensbekenntnis könnt ihr mal googeln. Wir haben einen dreieinigen Gott, Vater und Sohn. Wer den Sohn leugnet und viel von Gott redet, hat den Vater nicht. Jeder, der sehr geistlich daherkommt und vom Vater viel spricht, von Engeln, von Visionen, von Träumen, und es wird mehr werden, aber den Sohn leugnet, hat den Vater nicht. Wer den Sohn leugnet, hat den Vater nicht. Das macht vielleicht jetzt gar nicht so viel Sinn. Du wirst mehr und mehr erleben, dass es Sachen kommen, wo Leute von Gott sprechen, Sachen, die sich richtig anhören. Sie haben den Vater, den Schöpfer, Gott hat die Welt gemacht, Gott ist, der die Erde richtet, Gott, vielleicht kehrt er sogar zurück, vielleicht hat er einen Plan von Frieden, aber sie leugnen den Sohn. Den Sohn, Johannes 4, was ich euch gesagt habe, Johannes 4, 2 und 3, aber dann leugnen sie, dass der Sohn, dass Gott im Fleisch gekommen ist. Jeder Geist, sagt 1. Johannes 4, jede Stimme, jede Person, die leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Das bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist. Das ist der Geist, der Christus widersteht. Das ist der Geist, der anstelle von Christus kommt. Das sind einfache Wahrheiten. Ich liebe dynamische, fantastische, humorvolle Predigten. Aber manchmal ist so wichtig, was bringt eine humorvolle Predigt, wenn du Dinge wissen musst, die entscheidend sind morgen. Und deswegen bitte ich dich, dass du mit gleicher Konzentration da bist, wie du sonst da bist. Dass du wirklich dir merkst, okay, jede Stimme, jede Person, die leugnet, dass Gott Mensch geworden ist, ist der Geist, der Jesus widersteht. Es ist enorm wichtig, dass du weißt, Gott ist Mensch geworden. Und Gott ist als vollkommener Mensch an einem Kreuz gestorben. Aber nicht nur gestorben, sondern auferstanden. Es geht um Fakten, die Jesus Identität und Wesen angehen. Er ist König, Retter und Richter. Merke, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Es gibt ganz viele Halbwahrheiten, wo Menschen bejahen, dass er ganz Mensch war. Er war ein guter Prophet, ein guter Mann, ein fantastischer Lehrer, vielleicht sogar ein Wunderwirker, aber nicht Gott. Oder die bezeugen, ja, Jesus war Gott, es gibt schon Gott, aber Gott ist nie Mensch geworden. Und er ist nicht gestorben an einem Kreuz. Das ist nicht wirklich passiert. Man hat sich da, die Quellen haben sich getäuscht, es wurde gefälscht. Man dachte, er wäre tot, er wurde betäubt durch diesen Essig und dieses Zeug, aber er war eigentlich nicht tot. Stimmt nicht. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch und er ist wirklich gestorben und wirklich auferstanden. Paulus sagt, wenn er nicht gestorben ist, dann macht alles, was wir glauben, keinen Sinn. Wenn er nicht gestorben ist, sagt Paulus, dann bist du und ich, dann sind wir noch in unseren Sünden. Der vollkommene Gott musste stellvertretend als Opfer ans Kreuz gehen für deine und meine Schuld. Und Gott musste als Mensch sich die Erde zurückholen. Gott hat den Menschen die Erde gegeben. Gott konnte sich nicht die Vollmacht einfach wieder zurücknehmen. Er musste als Mensch kommen und als Mensch überwinden. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Merke, Gott war ganz, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Zweiter Punkt. Es gibt eine falsche Gnadenlehre. Und ich habe die letzten Wochen viel darüber gesprochen. Ihr könnt euch das gerne nochmal durchlesen. Der Kerngedanke ist folgendes. Das Alte Testament kennt drei Kategorien von Geboten, wenn Gott mit dem Alten, mit dem Volk Israel damals spricht. Das sind Speise- und Reinheitsgebote. Das sind Gebote, die das juristische Zusammenleben des Volk Israels angeht. Und es gibt moralische Gebote. Und was vollkommen richtig ist, ist, dass die Speise- und Reinheitsgebote für uns als Neutestamentler, als solche, die mit Jesus leben, die gelten nicht mehr. Das heißt, du darfst gerne Schweinehaxe essen. Kein Amen? Ich mag es ja nicht. Ich mag ja vielmehr ein gutes Steak so, aber ich kenne hier einen, ihr liebt Kassler. Guten Appetit. Dann gibt es Dinge, die gehen das Zusammenleben an, wo das Volk Israel klare Weisung von Gott bekommen hat, wie das Zusammenleben aussehen soll. Auch diese Dinge zeigen Gottes Weisheit, Gottes Herz, haben aber mit uns nichts zu tun heute in erster Linie. Aber dann gibt es die moralischen Gebote und die gelten für uns. Jesus sagt in Matthäus 5, 17 bis 20, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Ich lese es nochmal vor. Bis der Himmel und die Erde vergehen, also bis Jesus zurückkehrt. Es wird nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also Jesus sagt, es gibt moralische Gebote, die werden niemals vergehen. Du sollst nicht stehlen. Amen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht lügen. All diese Dinge, die gelten für heute. Aber Jesus sagt nicht nur, hey, das war der Standard, darüber haben wir gesprochen, sondern er sagt, nur damit ihr nicht denkt, ihr könntet selber, ich setze den Maßstab 10 Meter weiter hoch. Keiner von euch kann das Gesetz erfüllen. Er hat das Gesetz erfüllt. Amen. Er sagt, Ehebrechen ist nicht nur, dass du mit ihr oder mit ihm im Bett landest. Ehebrechen ist, wenn du die Person schon anguckst und sie begehrst mit deinen Augen. Dann hast du die Erde gebrochen. Irgendjemand schuldig? Alle. Amen. So ist es. Es gibt keinen Gerechten, sagt die Schrift. Keinen. Aber genau zu diesem Standard sagt er, ich errette dich aus Gnade. Aber nichts wird davon vergehen. Ich errette dich aus Gnade und ich habe das Werk in dir begonnen. Ich werde es vollenden. Ich habe die letzten Wochen viel darüber gesprochen, deswegen wiederhole ich es nicht. Ich möchte euch kurz, Vorsicht für alle, die Irrlehre geben. Kerngedanken, die heute kursieren. In Gemeindebewegungen, die viel Wahrheit haben, aber wo einzelne Aspekte zum Extrem gebracht werden. Auch hier ist wichtig, man schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. Als vor 100 Jahren die pfingstlerische, charismatische Erneuerung begonnen hat, da gab es auch manche Dinge, die nicht optimal waren. Und dann haben die Leute gesagt, oh, wir wollen das gar nicht haben, das kann nicht gut sein. Das ist nicht weise. Man muss etwas nicht gleich verwerfen, aber man muss lernen, genau hinzuschauen. Und wenn man merkt, irgendwas ist nicht ganz rund, dann forsch nach. Bitte Gott, dir mehr Klarheit zu geben. Geh in die Schrift und schau, was ist der Punkt, der dir ein komisches Gefühl gibt. Amen. Ich möchte euch einzelne Dinge von der Irrlehre beschreiben, die sich schon entwickelt und die sich noch mehr entwickeln wird. Und gerade die falsche Gnade wird ein großes Thema sein in der Generation, in der wir leben, beziehungsweise die vor uns liegt. Es gibt eine Irrlehre, die ganz konkret die moralischen Gebote als alttestamentlich und somit als überholt ansieht. Also sie sagen, das gilt gar nicht mehr für heute. Also du kannst so und so leben, das stört Gott gar nicht, das ist alttestamentlich. Stimmt nicht, haben wir gerade gehört. Dann gibt es eine Irrlehre, dass wir Schuld, wenn wir in diesen Dingen leben oder wenn wir in diesen Dingen verharren, gar nicht mehr bekennen müssen, da Jesus ja uns schon vollkommen gerecht gemacht hat. Das stimmt. Hier ist der Trick. Hier ist es, warum es so tricky ist. Du bist wirklich vollkommen gemacht von Jesus. Du, wenn du heute das erste Mal hier bist und von Jesus gar keine Ahnung hast, tut es mir leid, dass die Predigt so tief geht. Komm nächste Woche, da ist es richtig einfach, da ist es richtig bodenständig. Heute ist es für die, die sich ein bisschen mit der Thematik auskennen und wenn du merkst, oh, ich kann es noch gar nicht greifen, dann bist du herzlich eingeladen, selber ins Wort zu gehen und nachzuforschen, von was hat er eigentlich geredet. Du bist vollkommen gemacht durch Jesus und das, was er am Kreuz getan hat. Vollkommen rein. Er sagt zu Petrus, du musst dich nicht mehr waschen, du bist schon rein. Aber die Füße, die müssen gewaschen werden. Das ist ein Bild, da wo du durch den Alltag, durchs Leben gehst, da passieren Dinge, wo wir noch ungerecht sind, wo wir nicht vollkommen sind, wo wir merken, oh ja, da haben meine Augen geguckt oder oh ja, da war ich nicht ehrlich oder ja, da gibt es Neid, Hass, Ärger, Zwiespalt in meinem Leben. Ja, da merke ich, dass wenn ich sauer bin, ich einen Keil zwischen Leute treibe, dass ich plötzlich Spaltung bringe oder dass einfach Dinge in mir nicht optimal sind. Keiner von uns ist schon vollendet, obwohl du vollkommen gerecht bist. Du bist vollkommen gerecht und das Buch der Offenbarung sagt uns, der Heilige, der du und ich bin, wenn du mit Jesus lebst, heilige sich noch. Das heißt, vom Status, das ist wie, denkst mal folgendermaßen, wenn du in die USA auswandern möchtest und dann die Green Card bekommst und die Nationalität quasi deinen Ausweis bekommen würdest, jetzt die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen würdest, dann wärst du ein richtiger Amerikaner. Stimmt's? Ja. Wenn du aber gut europäisch geprägt wärst, dann würdest du wahrscheinlich zum Laden, der 2 Minuten nebenan ist, zu Fuß laufen. Ein Amerikaner aber nicht. Der setzt sich in sein 20-Liter-Auto, das ist jetzt nur ein Klischee, und fährt darüber. Das heißt, du bist schon völlig Amerikaner, aber du handelst noch nicht wie ein Amerikaner, weil du Europäer bist, weil du europäisch geprägt wirst. Und so ist es auch mit Gott. Du bist vollkommen heilig und gerecht von deiner Identität, von deinem Status, aber du handelst noch nicht immer vollkommen, wie Jesus handelt. Und bitte keine Brücke schließen, dass vollkommen handeln wäre, 2 Minuten mit deinem 20-Liter-Auto zu fahren. Dann hast du meinen Punkt missverstanden. Habt ihr den Punkt? Wir sind heilig, aber nicht vollendet. Der Johannesbrief sagt uns, deswegen bekennt eure Schuld. Wenn ihr eure Schuld bekennt, schreibt ihr eine Gemeinde, dann reinigt er euch und macht euch frei von aller Ungerechtigkeit. Alle, die proklamieren und sagen, Christus in mir, ich bin vollendet, ich bin vollkommen gerecht, er hat für alle Schuld bezahlt, gestern, heute und morgen, stimmt, dennoch musst du bekennen. Das sind Menschen, die nicht mehr bejahen, dass Unvollkommenheit in ihrem Leben ist. Das ist der Anfang vom Ende. Weil Gott seine Braut heiligt und er heiligt sie durch Beziehungen, indem der Heilige Geist überführt und Dinge darlegt. Gibt es in Gemeindebewegungen, die sonst ganz viel Wahrheit haben, achtet auf die Nuancen. Irrlehre, drittens, dass wir in Sünde leben können, zum Beispiel in uneheliche Beziehungen oder außerehelichen Beziehungen, das ist jetzt nur ein Beispiel, da wir ja eigentlich Geist sind und der Körper als untergeordnet angesehen wird, nicht unser eigentliches Ich definiert. Das bedeutet, Menschen sagen, wir sind ja dadurch, dass wir von Jesus neues Leben bekommen haben, nach Korintherbrief jetzt Geist, also wir sind eine neue Schöpfung, stimmt. Und der Körper, der ist eh nicht so wichtig, der geht eh quasi zugrunde, was nicht, der geht zugrunde, aber er wird dann verherrlicht, da gehe ich nicht in Details, Gott hat einen wunderbaren Plan mit deinem Körper, Amen. Deswegen liebt es Gott, deinen Körper zu heilen. Gott hat einen Plan für deinen Körper, Gott liebt deinen Körper, Gott hat ihn wunderbar designt. Und es ist eine Irrlehre, dass Menschen denken, das war damals bei den Gnostikern schon so, dass sie gesagt haben, na, du kannst mit deinem im Körper, der eh untergeordnet ist, in außerehelichen Beziehungen leben, dieses und jenes machen, ihn schänden und so weiter, weil er entspricht ja nicht dir. Das Eigentliche ist es ja dein Geist, deine Seele. Hört sich gut an, ist aber falsch und ist auch gar nicht erfüllend. Aber das ist Irrlehre, die kursiert. Heute auch. Es gibt eine Gemeindebewegung, die in den letzten 5, 6, 7 Jahren begonnen hat, die ganz doll proklamiert hat, Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, was Jesus wirklich ist, und die dann geendet ist in den letzten 2, 3 Jahren, ist, hey, wir können uns alle körperlich auch eins werden und lieb haben, das ist auch echte Liebe, wenn wir ganz doll und ganz eng miteinander sind. Fall nicht drauf rein, das stimmt nicht. Es gibt eine echte Liebe, eine echte Wertschätzung, die hat nichts damit zu tun, dass ihr auf eine Art und Weise eins werdet, die Gottes Wort widerspricht. Amen. Irrlehre, dass sowieso alles unter Gnade ist und es keine Schuld mehr gibt. Das stimmt nicht. Kein Jota, kein Strich wird von dem vergehen, was Jesus gesagt hat. Der 2. Johannesbrief sagt uns Folgendes. Liebt einander. Und auch hier ist eine Irrlehre drin, dass Leute die Liebe höher achten als das Wort Gottes. Obwohl der Johannesbrief uns klar sagt, ihr sollt in dieser Lehre bleiben. Er sagt, dies ist die Liebe, direkt im nächsten Satz, dass wir nach seinen Geboten handeln. Also er sagt, Liebe ist, dass wir Gottes Wort ernst nehmen und dass wir es uns vor Augen halten. Und Liebe ist nicht, dass wir leben, wie wir wollen und alles tolerieren und sagen, Gott liebt dich, du Gott liebt, was wir letzte Woche gepredigt haben, vor 2 Wochen, als ich gepredigt habe. Es gibt keinen größeren Freund der Sünder als Jesus. Amen. Keiner hat mehr Leidenschaft für die, die gefangen sind. Amen. Keiner hat mehr Leidenschaft für die, die ihr ganzes Leben in Sand gesetzt haben. Amen. Wir haben gestern gehört, der Werner Nachtigall hat auf diesem Teaching für Winter to Go davon erzählt, dass da in Nigeria, in Afrika oder in Liberia genauer gesagt, ein General gibt, der so viele Menschen hingerichtet hat, bestialisch hingerichtet hat. Dieser Mann hat jetzt Jesus erlebt. Er ist überall hingegangen, um Vergebung zu bitten, um seine Schuld gut zu machen, was du natürlich nicht kannst in gewisser Form, wenn du Menschen umgebracht hast. Aber dieser Mann predigt überall jetzt die Liebe und die Gnade Gottes. Egal wie tief ein Mensch gefallen ist, die Gnade Gottes reicht immer aus. Amen. Aber unter richtigen Vorzeichen. Wenn Schuld bekannt und benannt wird, dann wird sie vergeben, egal wie groß sie ist. Das ist das Werk von Jesus. Deswegen ist er am Kreuz gestorben. Die Konsequenz von Sünde ist wirklich der Tod. Deswegen musste Gott an einem Kreuz sterben. Sonst hätte er nicht sterben müssen. Kommen wir zum letzten Punkt. Vorletzten Punkt. Israel. Auch hier könnte man ganz viel zu sagen. Ich möchte euch einladen, diejenigen, die ihr zur Gemeinde gehört oder die ihr regelmäßige Gäste hier seid. Der Multiplikatorenkurs spricht über die Kernthemen, die Kernpunkte, die uns als Gemeinde bewegen, die DNA, wo wir bei einzelnen Themen einfach in die Tiefe gehen, über Gottes Kraft, Gottes Reich, dass Gott heilt, über Israel auch, warum Gott Tag- und Nachtgebet fantastisch findet und aufrichtet in der letzten Generation, bevor Jesus zurückkehrt. Wenn ihr hier dazugehört und den noch nicht gemacht habt, dann meldet euch doch an und seid Teil. Es ist 10 Wochen und da können wir einfach noch tiefer in Details gehen, als wir das in so einem Sonntagmorgens Gottesdienst machen können. Position Israels ist auch so eine Wahrheit, die umkämpft sein wird. Und ich nur ein paar Grundgedanken. Israel ist und bleibt, das jüdische Volk ist und bleibt das auserwählte Volk Gottes. Es gibt eine Theologie, die heißt Ersatztheologie, dass die Gemeinde die Position Israels eingenommen hat. Das ist falsch. Das wird von großen Staatskirchen gepredigt. Das ist falsch. Alle Bibelstellen online. Gott wird den Bund, den er geschlossen hat, mit Israel erfüllen. Der Messias, Jesus, ist ein Jude und wird als Jude, er ist nämlich immer noch Mensch, Jesus ist immer noch ganz Gott und ganz Mensch, und er wird als Mensch, als Jude, als Sohn Davids in einer irdischen Stadt Jerusalem auf israelischem Territorium diese Welt regieren. Hört sich an wie Science Fiction, wie Independence Day, wenn die UFOs kommen. Ist aber tatsächlich so. Manchmal muss man sich das wirklich so, ich finde es so schön, weil ich erzähle das meiner Tochter und die frisst es. Die nimmt das genau so auf. Gestern hat sie mir dann wieder sowas dazu gesagt, weil ich habe ihr das auch alles erklärt. Und ich mir, du hast es verstanden. Lass sie mal predigen irgendwie. Es ist wirklich genauso. Jesus, Amen, ist der Messias. Er ist Jude. Er war Jude. Er ist Jude. Er wird als Jude kommen, als Mensch, der auch ganz Gott ist, der verherrlicht ist und zur Rechten Gottes sitzt. Und er wird die Welt von einer irdischen Stadt Jerusalem aus Israel regieren. Der Leib Christi besteht immer aus zwei Teilen. Aus den Gläubigen, aus den Nationen und aus den Gläubigen aus dem Volk Israel. Gott hat einen besonderen Plan mit dem jüdischen Volk. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen, mit dem jüdischen Volk. Und zwar einen Bund, was die Nachkommenschaft angeht, dass der Messias aus ihrer Linie kommen wird. Und er hat einen Bund mit ihnen geschlossen, was das Land angeht. Zacharia 12, Vers 3. Jerusalem wird der Zankapfel der Nationen werden, der Stemmstein, der Laststein der Völker, heißt es. Da heißt es, jeder, der versuchen wird, dieses Problem zu lösen, wird sich daran verheben. Ich habe es hier unten geschrieben, merke, beobachte Jerusalem. Schaut euch an, wie die Weltpolitik sich um diese blöde Felsenstadt im Niemandsland dreht und aufreibt. Wenn du da mal hingehst, da ist nichts Besonderes außer ein paar religiöse Bauten. Das ist schon schön, aber es ist jetzt wirklich nicht, da ist noch nicht mal Öl, dass du reich werden könntest. Nix ist dort. Das hat einfach nur geistliche Bedeutung. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber dass du den Punkt hast. Beobachte Jerusalem. Jerusalem wird der Zankapfel der Nation. Die Weltpolitik wird sich immer mehr auf diese Stadt konzentrieren, weil dort alles der Dreh- und Angelpunkt der Generation ist, in der Jesus zurückkehrt. Es wird um diese Stadt gehen, weil Jesus in dieser Stadt regieren wird. Jesus hat gesagt, Matthäus 23, 39, ich komme nicht zurück bis zu dem Zeitpunkt, wo aus einer jüdischen Stadt Jerusalem jüdische Oberste, religiöse Oberste und nationale, also Oberste, rufen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Jesus hat sich festgelegt, ich kehre nicht zurück, wenn das jüdische Volk nicht mit ihrem Mund bekennt, dass ich der Messias bin, dass ich der bin, der Mensch geworden ist. Jesus sagt, ihr werdet mich erkennen, dann werdet ihr zu mir rufen und dann werde ich kommen. Genau das weiß Satan auch. Er kennt das Wort Gottes. Er versucht mit allem zu verhindern, dass es Juden gibt, dann können sie mich nicht rufen. Schau mal, warum kein Volk so verfolgt wird wie das jüdische Volk. Durch alle Zeiten hindurch in einer Art und Weise, dass die seinesgleichen sucht. Es gibt viele Völkermorde, aber nicht konsequent gegen ein Volk über 2000 Jahre, 5000 Jahre, noch länger. Er will dieses Volk ausrotten, weil wenn sie rufen, kommt Jesus. Zweitens, er wird versuchen, dass es diese Stadt keine jüdische Bevölkerung hat oder nicht jüdisch ist, dass es dort keine jüdischen Obersten geben wird, die rufen können zum Herrn. Oder er wird drittens versuchen, das jüdische Volk so zu verblenden, so viel Anschluss zu geben, auch an Christen mit ihrer Geschichte, dass sie sich auf gar keinen Fall zu diesem christlichen Christus wenden werden, weil sie so viel Anschluss aus der Kirchengeschichte haben, dass sie sagen, oh, den will ich auf gar keinen Fall. Das hat er blendend geschafft. Wenn du dir die Kirchengeschichte anschaust und schaust, was sie mit dem jüdischen Volk gemacht haben, was sie in diesem Breitengrad, auch mit anderen Völkern, keine Frage. Aber das ist die Strategie. Israel, die Erwählung Israels, ist ein Kernpunkt, wo du wissen musst, was die Wahrheit ist. Alle Bibelstellen online, um reinzugehen, um tiefer zu gehen. Es gibt so viele Bücher. Die BGG Stuttgart, gospelforum.de, hat ein super Buch herausgebracht, der Tobias Krämer, über Israel, über die Erwählung Israels und warum das für dich und für mich entscheidend ist. Kommen wir zum letzten Punkt für heute. 12.12 Uhr. Wir sind genau richtig. Der Sohn des Verderbens. Alle Wahrheiten, die ich gerade beschrieben habe, die Tatsache, die Fragen, wer ist Jesus? Falsche Gnadenlehre, die Rolle Israels und noch weitere Themen, aber ich habe jetzt diese drei Kernthemen ausgebreitet, werden sich kulminieren in einer Person, in der Persönlichkeit dieser Person und im Wirken und im Dienst dieser Person. Die Bibel spricht davon, dass es einen Mann geben wird und sie nennt ihn den Sohn des Verderbens, den Mann der Sünde der Gesetzlosigkeit. Ich lese es euch mal ganz kurz vor. 2. Thessaloniker 2, Vers 3. Niemand verführe euch auf irgendeine Weise. Der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist. Das heißt, der Tag des Herrn kommt nicht, bevor viele Menschen, die Jesus kennen, sich abwenden von Jesus. Warum? Weil sie Anschluss nehmen an ihm, an seinen Werken, an seinen Werten, dass er Richter ist, dass er einen Plan hat mit Israel, der andere Völker in die Bredouille bringt, dass Gott tatsächlich Israel über Deutschland erwählt hat, über arabischen Völkern, dass Gott wirklich eine Auserwählung hat mit dem jüdischen Volk. Und sie nicht geliebter sind als wir, aber er doch in eine besondere Rolle zugeteilt hat. Verschiedenste Gründe führen dazu, dass Menschen abfallen werden von Jesus, dass sie die Lüge, die Finsternis, die Sünde, die Dunkelheit mehr lieben als ihn, obwohl sie seine Herrlichkeit sehen, seine Größe und seine Güte. Der Tag des Herrn kommt nicht, bevor viele Menschen, das heißt nicht die Mehrheit der Christen, auf gar keinen Fall, aber auch nicht nur fünf, sondern sichtbar, dass du merkst, wow, in Scharen werden Menschen erstmal zu Jesus kommen, aber auch in Scharen werden sich Menschen abwenden von Jesus. Der Tag kommt nicht, bevor der Abfall gekommen ist und der Mensch der Sünde, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Vor der Winterpause den Gedanken. Ich habe mir schon gedacht, zu meinem Geburtstag gibt es auch erbaulichere Messages. Aber so ist es nun mal. Es kommt jemand auf die Erde, ein Mann, der Sohn des Verderbens, der Sohn der Sünde, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der sich in einen Tempel setzen wird, was auch bedeutet, es wird einen dritten Tempel geben, es wird einen physischen Tempel in Jerusalem geben, wo das jüdische Volk wieder opfern wird. Und Jesus hat gesagt, es wird jemand kommen, der wird sich in diesen Tempel setzen, das schauen wir uns irgendwann im nächsten Jahr an, wie das genau aussieht, und er wird sich dort ausweisen, er wird das Opfer stoppen und er wird sagen, ich bin Gott, betet mich an. Die Bibel nennt diese Person den Antichristen, und zwar in zweifacher Bedeutung. Anstatt von Christus und gegen Christus. Er wird gegen den wahren Jesus sein und er wird kommen anstatt Jesus. Jesus hat gesagt in Johannes 5, 43, mich nehmt ihr nicht auf. Aber es kommt der Tag, sagt er zum jüdischen Volk, da wird einer kommen in seinem eigenen Namen und den werdet ihr aufnehmen. Und er sagt auch, er wird sich in den Tempel setzen, er wird sich ausweisen, dass er Gott sein, mit Zeichen und Wundern. Und ihr werdet glauben, dass er der Retter ist, der Messias, der Frieden bringen wird, Gerechtigkeit, Harmonie. Es kommt jemand auf die Erde, der all diese Problemfelder, Israel, Ungerechtigkeit, ökologische Erneuerung, Social Justice, Homosexualität, Sexualität, all die verschiedenen Dinge, die Religionen bündeln wird in einer Art und Weise, dass scheinbar Frieden über die Erde kommt. Er wird unter Auflösung der eben genannten Punkte ein System entwickeln, wo die Menschheit sich scheinbar sammeln kann unter seiner Herrschaft und echt Frieden über die Erde kommt. Und es wird gut aussehen. Die einzigen, die dagegen sind, bist du. Und dann werden die Leute sagen, oh, nicht schon wieder du. Du Fundamentalist. Und ich denke, nee, es ist nur Jesus. Weißt du nicht, wie viel Krieg diese Aussage gebracht hat? Weißt du nicht, wie viel Zerstörung mit dieser Aussage über die Erde gekommen ist, weil ihr immer sagt, nur Jesus. Wie lieblos ist es eigentlich, dass du ein Paar, was füreinander Verantwortung übernimmt, richtest? Wie kannst du sagen, dass wenn zwei Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, dass das falsch ist? Das ist nicht lieblos. Das ist nicht liebevoll. Das ist lieblos. Das ist respektlos. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt mich mit meiner ganzen, mit allem in mir, was unvollkommen ist. Aber Gott sagt, wer mich und meine Wahrheit nicht liebt und sich für mich und meine Wahrheit schämt, der liebt mich nicht wirklich. Liebt Menschen, egal in welcher Art und Weise sie ihr Leben gestalten, absolut. Wir haben letzte Woche gesprochen, was nennt Gott falsch? Die Dinge, die Menschen von der Fülle abhalten. Die Fülle ist wirklich, Gott hat gemacht, ein Bund zwischen Mann und Frau. Und das ist ein Spiegel für Jesus und seine Gemeinde. Liebt Gott Menschen, die anders leben? Absolut. Ist er für sie ans Kreuz gegangen? Absolut. Ist er für sie mehr ans Kreuz gegangen als für mich mit meiner Sünde? Absolut nicht. Ist es irgendwie gewichtiger als etwas anderes? Absolut nicht. Aber er nennt Dinge richtig und er nennt Dinge falsch. Und wenn wir mit Jesus übereinstimmen, werden Menschen sagen, das ist total lieblos, wie du drauf bist. Total respektlos, total arrogant, intolerant, genau. Und genau das sagt Jesus, es kommt jemand, der wird es perfekt alles zusammenfassen und es wird aussehen wie echte Liebe. Der Sohn des Verderbens, der Sohn der Gesetzlosigkeit. Daniel 8 sagt uns schon das Alte Testament und diejenigen aus seiner Gemeinde, die die Wahrheit nicht lieben und sich deswegen an dem Bund mit ihm schuldig machen, wird er, der Sohn des Verderbens, durch glatte Worte zum Abfall bringen. Wenn du die heute schon merkst, dass du Lüge mehr liebst, und wir reden nicht davon, dass du Fragen hast zu diesen Themen, wir reden nicht davon, dass du das innerlich bewegst und merkst, boah, ich kann das noch gar nicht so greifen, fantastisch, geh in die Schrift, bitte Gott, dir Dinge aufzuschließen, dir Dinge zu zeigen, dass du wirklich siehst, warum Gott Dinge nennt, wie er sie nennt, weil Gott ist gut, Amen. Gott nennt Dinge nur falsch, weil sie Menschen rauben. Das ist wie wenn er sagen würde, du pack kein Wasser in deinen Benzintank im Auto. Das macht dein Auto kaputt. Egal, wenn die ganze Gesellschaft sagt, du, da kann man auch Wasser reinfangen. Nein, pack da Benzin rein. Gott weiß, was er sagt und warum er was sagt. Und wenn du das noch nicht glauben kannst, dann lern ihn kennen. Weißt du, manchmal fragen mich Leute, ja, aber gerade Leute aus solchen Hintergründen, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, sage ich, das brauchst du dir auch gar nicht. Lern ihn doch erstmal kennen. Wenn ich dir einen tiefen Rat in deinem Leben geben würde, du kennst mich doch gar nicht. Wenn du mich aber kennenlernst, wenn du erlebst, dass ich dich wirklich mag, dass ich wirklich für dich bin, wenn du mein Herz spürst und ich dir dann rate, dann wirst du doch so sensibel sein, dass du sagst, na, ich prüf's auf jeden Fall mal, ich habe dich jetzt ausgecheckt 2 Jahre, du bist echt ein feiner Kerl eigentlich. Wenn du Gott und seine Liebe erlebst, dann machen seine Weisungen Sinn, dann kannst du sagen, ich verstehe es wirklich nicht, ich empfinde so und so, aber ich erlebe, wie sehr du mich liebst. Also will ich das, was du sagst, wirklich prüfen. Es hat wirklich was mit Herz zu tun, nicht mit Gesetz. Amen. Menschen, die die Wahrheit nicht lieben, wird der Sohn des Verderbens durch glatte Worte zum Abfall bringen. Er wird Worte reden, die so glatt sind, dass du drauf ausrutscht. Steht mal auf. Wir können Musik einspielen. Ihr könnt gern diese, ist das die Playlist fürs Ende schon, oder? Das Ende des Gottesdienstes. Keine Irrlehre hier. Schaut mal. Das heißt, diejenigen, die den Bund mit Gott nicht lieben, die wird der Sohn des Verderbens durch glatte Worte zum Abfall bringen. Aber im nächsten Satz heißt es, aber das Volk, das seinen Gott kennt, das wird sich stark erweisen und es wird entsprechend handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Du brauchst dir gar nicht so sehr Gedanken um die Fälschung machen, sondern du musst das Original kennen. Du musst den kennen, der die Wahrheit ist. Es ist auch so, es heißt, meine Kinder, sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du seine Stimme kennst, wenn da eine falsche Stimme kommt, dann weißt du, das ist nicht mein Vater, das ist nicht mein Freund, das ist nicht mein König. Der Heilige Geist lädt uns heute Morgen ein, nicht angstvoll zu sein, sondern vertrauensvoll zu ihm zu rennen, sagen, Jesus, wir wollen dich kennen, wir wollen dein Herz kennen, wir wollen spüren, wie sehr du die Liebe bist, dass wir nicht über dich stolpern oder Anstoß nehmen an dir, wenn du das tust, was du tun möchtest. Wir wollen dich kennen, wir wollen deine Stimme kennen und wir wollen gebraucht werden von dir, dass viele Menschen die Wahrheit erkennen. Ich möchte euch so bitten, öffnet mal so euer Herz, schließt die Augen. Der Heilige Geist sucht solche, die Jesus kennen, Freunde von Jesus. Menschen, die sagen, ich verschwende mein Leben an Jesus. Ich will ihn kennen, besser als sonst irgendjemand. Ich will ihn und sein Herz kennen. Ich will ihn und seine Pläne kennen. Wer ist nun der Mann, die Frau, die den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er gehen soll. Sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen, heißt es im Psalm 25. Wenn dich das betrifft, streck doch einfach mal deine Hand aus. Sag, Jesus, ich will dich kennen. Ich will mein Leben an dich verschwenden. Das heißt konkret, ich möchte meine Zeit an dich verschwenden. Ich möchte meine Energie an dich verschwenden. Ich möchte, dass du die Jahre, die ich hier habe, 50, 60, 70, 80, 90, die sollen dir gehören, jeder Tag meines Lebens. Ich möchte jemand sein, der Gott kennt. Ich segne dich, dass du jemand bist, der Gott kennt. Ich segne dich, dass der Heilige Geist dir Jesus offenbart, durch sein Wort, durch Träume, durch Visionen, durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich segne dich, dass du Jesus erlebst durch die Gemeinde, durch Brüder und Schwestern. Ich bete, dass du Jesu Wahrheit, Jesu Liebe durch alle Facetten erlebst, das Original von dem, wer Jesus ist. Ich segne dich auch, dass du eine Stimme bist, die die Wahrheit kennt und die vielen unterweist. Ich segne dich, dass du Wahrheit nicht nur erkennst für dich, sondern dass du Wahrheit erkennst, um ein Segen zu sein, um ein Segen zu werden für andere. Ich segne dich, dass du mutig bist, aufzustehen gegen Widerstand, gegen Stimmen, die getäuscht sind oder täuschen. Dass du die, die getäuscht sind, herausziehen kannst und dass du die, die bewusst täuschen, dass du ihnen widerstehen kannst. In Liebe, aber Klarheit. Ich segne dich, dass du ein Fels in der Brandung wirst. Ich segne dich, dass du ein Leuchtturm bist, dass du ein Licht bist in einer Generation, wo keine Orientierung ist. Ich bete, dass du jemand bist für die Menschen in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld, wo Menschen Weisung und Orientierung bekommen. Ich sehe wirklich das, was Basti heute gesagt hat, dass es nichts Krampfiges. Wenn du dich füllst mit Gott und mit seinem Wort und mit seinem Geist, wirst du leuchten wie Sterne, sagt, ich glaube, der Korintherbrief, in einer verdrehten Welt. In einer verdrehten Welt wirst du Orientierung bringen.
Ein Weg, wie Gott uns wirklich führt, dass wir ihn kennenlernen und was so entscheidend ist, dass wir das auch verstehen, wenn wir Montag, Dienstag, Mittwoch unterwegs sind, ist wirklich, was ich vorhin auch kurz gesagt habe, ist, dass Umstände manchmal wirklich nicht aussehen nach Liebe, Friede und Freude. Und dann ist der Weg Gottes, dass ich meine Hände hebe und sage, gib mir deine Freude, gib mir deine Liebe und deinen Frieden, weil ihr werdet ihn dann kennenlernen. Und dann wird es in euch etwas sehen und dann werdet ihr beim nächsten Mal ihn wieder spüren. Und diese Einladung, das spüre ich einfach, was Christoph gesagt hat, er segnet euch, indem ihr in den Momenten, wo das ganze Leben nicht nach Frieden, Freude und Gerechtigkeit oder aussieht, dass ihr eure Hände heben könnt und sagt, Gott, dann gib mir, was du bist. Und dann werdet ihr ihn erleben und das wird euch ganz nah an sein Herz ziehen. Und dann werdet ihr zeugen können von ihm in Umständen, die nicht, aber Menschen werden das spüren, von wem ihr zeugt.
Wir wollen es beenden mit der Tatsache, kenne deinen Gott. Wenn du heute hier bist und deinen Gott noch nicht kennst, wenn du noch nicht versöhnt bist mit Gott, dann reicht Gott dir heute Morgen die Hand. Gott ist Mensch geworden und am Kreuz für die Schuld der gesamten Menschheit gestorben. Deine Schuld, große oder kleine, egal wie groß oder egal wie klein sie sein mag, trennt dich von Gott. Gott, der gerecht ist, muss dich richten. Die Strafe, die Konsequenz für Sünde ist der Tod. Aber weil Gott dich so sehr geliebt hat, ist er Mensch geworden und hat schuldlos die Strafe für Schuldige angetreten. Er, der nicht hätte die Strafe auf sich nehmen müssen, hat als Unschuldiger gesagt, ich lasse mich bestrafen für jeden, der dieses Geschenk haben möchte. Und er ist für dich und mich an einem Kreuz gestorben. Er sagt, jeder, der mich anruft, jeder, der weiß, dass er verloren ist, dass er getrennt ist von mir und jeder, der gerettet sein möchte, jeder, der ewiges Leben mit mir haben möchte, jeder, der möchte, dass ich ihn herausreiße aus Finsternis und Gefangenschaft, jeder, der mich anruft, wird errettet werden. Wenn du heute Morgen hier bist, möchte ich dir die Chance geben, deine Hand hochzuheben und einfach zu sagen, Herr, rette mich heute Morgen. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, heb doch einfach mal deine Hand hoch. Sag, Jesus, rette mich. Errette mich. Schenke mir neues Leben. Vergib mir meine Schuld. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, heb doch einfach mal deine Hand nach oben. Sag, Jesus, hier bin ich. Errette mich. Das gilt genauso für diejenigen, die das online hören. Wenn ihr diese Entscheidung nicht getroffen habt, könnt ihr heute diese Entscheidung treffen. Ich möchte einfach noch ganz kurz die Chance geben. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, vergiss, was links und rechts denkt. Heb einfach deine Hand nach oben und sag, Herr, errette mich, schenke mir neues Leben. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du an einem Kreuz für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass wir mit dir leben können, dass wir dich kennen dürfen, dass wir Licht sein dürfen in der Finsternis. Und ich segne diese Woche, dass wir scheinen in der Finsternis. Danke für deinen Schutz und danke für deinen Beistand und danke, dass du uns gebrauchst, um Menschen nächste Woche einzuladen in diesen Gottesdienst. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Wenn du Gebet brauchst heute Morgen, wenn du eine Not hast, wenn du Heilung brauchst, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ich möchte euch einladen, kommt nach vorne, wir beten hier vorne. links für euch, egal was es betrifft. Wir sind hier als Team, wir wollen euch segnen. Ihr könnt gerne auch sitzen bleiben, könnt gerne draußen Kaffee, Tee trinken, Kekse essen. Aber kommt gerne nach vorne, wenn ihr irgendeine Not habt. Und das Gebetsteam wäre schön, wenn ihr schon nach vorne kommt zum Mitbeten.